Im September 1944 befanden sich die Deutschen überall in Frankreich auf dem Rückzug. Frankreich, Europa, die ganze Welt atmete erleichtert auf. Endlich wurde die Zivilisation vom Albtraum des Hakenkreuzes erlöst. Wir glaubten, dass die Sache mehr oder weniger gelaufen war. Hätten wir wirklich gewusst, was in Deutschland und in den Köpfen der Deutschen vor sich ging, wäre uns klar gewesen, dass es noch lange nicht zu Ende war. Wir hatten zwar eine ganze Menge einschlägiger Theorien, die für unsere Aufgabe aber ebenso nützlich waren wie der Epiktet-Band, den einer meiner Kollegen, ich glaube es war Paul Sweet, unerklärlicherweise bei sich trug. Optimisten hielt ich Napoleons Ausspruch entgegen, dass ein Feind erst dann besiegt sei, wenn er sich selbst geschlagen gebe. Aber hielten sich die Deutschen für besiegt, obwohl sie schon bis zur Mosel zurückgedrängt waren? Wir wussten es nicht. Eines Abends, es muss Mitte September gewesen sein, als wir in den Wäldern vor Verdun in unserem regennassen Zelt hockten, wettete ein Angehöriger unserer Einheit, ein Deutschland-Spezialist, $50, dass der Krieg spätestens am 15. Oktober beendet sei. Die Deutschen, sagte er mit jener Entschiedenheit, die nur auf massiver Ignoranz beruht, können keine weiteren Schläge mehr verkraften. Solche Niederlagen kann die Nazi-Diktatur nicht überleben. Nur Leutnant Leonard Gran ließ sich kühn auf die Wette ein. Gran war der Pessimist in unserer Einheit. Seiner Ansicht nach würde der Krieg noch mindestens bis November dauern. Aufgabe der Abteilung für psychologische Kriegsführung war es, die ideologische Mauer zu sprengen, die Goebbels rings um Deutschland errichtet hatte. Wir versuchten, aus der Flut von disparaten und widersprüchlichen Informationen schlau zu werden, die uns aus Deutschland erreichten. Vom Hauptquartier erhielt ich die Anweisung, nach Paris zurückzukehren und dort nach Personen zu suchen, Männern, Frauen, Deutschen, Franzosen, Nazis, Antinazis, irgendwelchen Leuten, die in den letzten Wochen und Monaten aus Deutschland gekommen waren. Im Gespräch mit ihnen sollte ich herausfinden, wie die Lage und vor allem die Stimmung im Reich aussah. Geflohene oder repatriierte Kriegsgefangene kamen nicht in Frage, da deren Erfahrungen sich naturgemäß auf ihre Haftsituation beschränkten. Vielmehr galt es, Zivilisten zu finden, die in Deutschland gelebt hatten oder herumgekommen waren und Gelegenheit gehabt hatten, Beobachtungen zu machen und Gespräche zu führen. Mit drei französisch sprechenden Kollegen, unter anderem Sergeant Albert Gérard, einem begabten jungen Harvardianer, fuhr ich nach Paris und warf ein Schleppnetz aus. Nach Tagen ergebnislosen Suchens an allen möglichen Orten und nutzloser Gespräche in allen möglichen Sprachen fingen wir schließlich zwei Fische. Es waren zwei mittelprächtige Exemplare, ein Franzose, ein Deutscher. Der Franzose hatte in Deutschland als Travailleur libre auf einem Bauernhof gearbeitet. Er war 6 Wochen zuvor heimgekehrt und konnte wenig über die Verhältnisse im Reich berichten. Die Bauern, sagte er, seien unpolitisch, weder für noch gegen Hitler. Lebensmittel und Landmaschinen seien knapp, doch niemand beklage sich. Fast alle Bauern und Landarbeiter bis zum 50. Lebensjahr seien eingezogen worden. Die Verluste unter ihnen seien hoch. Die Höfe würden von deutschen Frauen und ausländischen Arbeitern bewirtschaftet, in erster Linie Franzosen und Osteuropäern. Osteuropäer würden nicht gut behandelt, während Franzosen bei deutschen Frauen beliebt seien. Obwohl streng verboten, seien sexuelle Kontakte normal. »Für eine Tafel Schokolade geht eine Deutsche mit dir ins Bett«, sagte der Franzose grinsend. Bei dem Deutschen handelte es sich um einen jungen Katholiken, der kürzlich aus dem Reich gekommen war. Seine Beobachtungsgabe ließ viel zu wünschen übrig. Ich verbrachte einen ganzen Nachmittag damit, ihn zu befragen, fand das Gespräch mit ihm aber sehr anstrengend. Er war zwar kooperationswillig, hatte aber nicht viel zu berichten. Während des Krieges war er als Mitarbeiter der katholischen Kirche in Danzig gewesen und seine Welt beschränkte sich auf seinen unmittelbaren Tätigkeitsbereich. Die Katholiken, sagte er, seien gegen die Nazis und in katholischen Familien werde ein unablässiger Kampf um die Seelen der Kinder geführt. Seines Wissens gebe es keinen organisierten, aktiven Widerstand. Der Terror, die Angst. Seine Stimme verwandelte sich in ein Wispern und instinktiv wandte er den Kopf zur Seite, um zu sehen, ob jemand mithörte. Später sollte ich dieses Wort Terror noch tausendmal aus deutschen Mündern hören. Diese Gespräche brachten mich auf einen Gedanken, und je länger ich darüber nachdachte, desto praktikabler erschien mir die Sache. Warum führten wir nicht detaillierte Interviews mit einzelnen Deutschen? Im Hauptquartier diskutierte ich darüber mit einigen Kollegen. Ich wies darauf hin, dass wir in ausführlichen Einzelgesprächen nicht nur etwas über die Motive, Haltungen, Hoffnungen und Erwartungen dieser betreffenden Personen erfahren würden, sondern auch einiges über ihr Umfeld und über Personen in ähnlichen Verhältnissen. Mit anderen Worten, ich wollte über persönliche Interviews an politisch-militärische Informationen herankommen. Da Meinungsumfragen unter den gegebenen Bedingungen kaum durchführbar waren, schien mir diese Vorgehensweise die einzige Möglichkeit zu sein, etwas über die deutsche Mentalität zu erfahren. Immerhin kämpften wir nicht nur gegen eine mächtige Militärmaschinerie, sondern auch gegen ein System, gegen eine Ideologie. Und uns psychologischen Kriegern oblag es, unsere Lanzen gegen den Wind, oder soll ich sagen, gegen die Windmühlen der Nazi-Ideologie und ihrer Vertreter zu richten. Diese Idee trug ich unserem Kommandanten, Oberst Clifford Powell, und dem Chef der Nachrichtenabteilung, Al Toombs, vor. Beide waren aufgeschlossen und durchaus bereit, es zu probieren. Powell, im Zivilleben nüchterner Anwalt, hatte nur eine Frage: Wo wir denn all die Deutschen herbekommen wollten, die wir für unser Experiment brauchten? Wir stünden noch immer in Ostfrankreich und im südlichen Luxemburg. Ich erklärte, man solle uns so dicht an die deutsche Front entsenden, wie das mit Rücksicht auf die Kämpfe möglich sei. Dort würden sich genug Klienten finden. Und wenn unsere Armee erst einmal in Deutschland sei, würden wir unsere Arbeit vor Ort weiterführen. »Na schön«, meinte Paul, der für seine unverblümte Ausdrucksweise bekannt war. »Aber seht zu, dass ihr euch nicht den Arsch verbrennt.«